NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit diesen Themen. Die deutsche und die Schweizer Regierung haben das umstrittene Steuerabkommen unterzeichnet. Die SPD ist nach wie vor dagegen und will das Abkommen im Bundesrat scheitern lassen. Dazu auch der Kommentar. Außerdem im Programm: Günter Grass wehrt sich gegen Kritik an seinem Gedicht »Was gesagt werden muss«. Die Tuareg haben ihre Offensive in Mali beendet. Feueralarm in einem französischen Atomkraftwerk. Und in Nordrhein-Westfalen wurden erneut dioxinähnliche Stoffe in Eiern gefunden. Zunächst aber zu den Deutsch-Schweizer Beziehungen. Die waren jahrzehntelang gut, ja fast mustergültig. Und wo es nicht so mustergültig lief, da wurde eben weggeschaut. Zum Beispiel bei deutschen Bürgern, die ihr Geld lieber in der Schweiz auf einem Nummernkonto parkten, als es den deutschen Steuerbehörden zu melden. Damit aber sollte irgendwann dann doch Schluss sein. Jahrelang wurde über ein entsprechendes Abkommen gestritten, das die Schweiz für Steuerflüchtlinge unattraktiv machen soll. Es wurde gestritten, der SPD waren etliche Bestimmungen zu lax und so wurde nachgebessert. Heute nun wurde das Änderungsprotokoll unterzeichnet. Aus Zürich Rainer Hartmann.
Einen Fototermin gab es diesmal nicht. Ein Bild von Bundesfinanzminister Schäuble und der Schweizer Bundespräsidentin Wiedmer Schlumpf mit Vertragsbuch, mit Shake Hands und vor den Fahnen beider Länder, das alles hatte es im letzten Herbst gegeben, als die erste Fassung unterzeichnet wurde. Das gleiche Bild noch einmal hätte gezeigt, der Prozess zum Steuerabkommen erquält sich dahin. Jetzt liegt die Neufassung auf dem Tisch, unterschrieben in Bern, unter anderem vom deutschen Botschafter dort. Weitere Änderungen gibt es jetzt definitiv nicht mehr. Da mag die SPD in Deutschland fordern, was sie will, sagt die Schweizer Regierung. Aus deren Sicht sind die Zugeständnisse enorm. Bis zu 41% Abgeltungssteuer überweist die Schweiz an Deutschland auf Gewinne von Altvermögen deutscher Bankkunden, wenn der Vertrag von den Parlamenten beider Länder abgesegnet werden sollte. Und knapp 27% beträgt die künftige Quellensteuer. Was die Schweizer Bundespräsidentin Wiedmer Schlumpf dazu sagt, das klingt wie eine Revolution für den Finanzplatz Schweiz.
Für uns wichtig ist, dass deutsche Anleger in der Schweiz gleich fahren wie in ihrem Herkunftsland. Das erscheint uns wichtig zu sein, auch unter dem Titel Steuergerechtigkeit. Wir haben alles Interesse daran und wir werden uns dafür einsetzen, dass künftig wirklich nur noch versteuerte Gelder auf Schweizer Banken sind.
Das ist eine Zeitenwende und die Schweizer Banken, die finden das Abkommen auch noch in Ordnung. Warum, ist klar. Die Abgeltungssteuer löst das Problem der Altlasten. Steuersünden der Vergangenheit werden getilgt. Das ist gut für das Image der Banken. Und ganz wichtig, im Gegensatz zum automatischen Informationsaustausch bliebe die Anonymität der Kunden gewahrt. Und dass Schwarzgeldsünder aus Deutschland ihre Gelder jetzt nach Singapur transferieren, um sie zu retten, wie die SPD in Deutschland mutmaßt, dazu sagt der Schweizer Staatssekretär Michael Ambühl, das bringt denen doch gar nichts.
Also man kann jetzt nicht irgendwie noch in aller Eile sein Geld wegnehmen und dann sagen, Ende 2012 war auf meinem Konto nur ein kleiner Teil des Kapitals. Man wird dann in einem solchen Fall, wo jemand sehr viel Geld wegnimmt, nimmt man dann den höchsten Kapitalbestand. Also jenen, der am 31.12.2010 vorhanden war.
Der Tag heute zeigt, die Schweiz hat verstanden. Schwarzgelddeponien zu dulden, ist kein Geschäftsmodell mehr. Die Weste der Eidgenossen soll weiß werden.
Die Weste der Schweizer soll also weiß werden und auch mit Griechenland und Österreich sollen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden, damit Schwarzgeld nachträglich besteuert werden kann, so heißt es aus Schweizer Regierungskreisen. Was nun das deutsche Steuerabkommen angeht, da hat die Schweizer Finanzministerin Wiedmer Schlumpf heute ja ganz deutlich erklärt, es wird keine weiteren Änderungen geben. Genau das aber will die SPD. Aus Berlin Charlie Grüneberg.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine Schweizer Kollegin Evelyn Wittmer-Schlumpf nennen das Änderungsprotokoll einen für beide Seiten angemessenen und fairen Kompromiss zur Lösung des langjährigen Steuerstreits. Doch ob das nachgebesserte Abkommen im Bundesrat eine Mehrheit bekommt, ist sehr zweifelhaft. SPD-Chef Gabriel kündigte bereits den Widerstand der SPD-regierten Länder an und kritisierte, das Abkommen lasse zu viele Schlupflöcher.
Die Steuerhinterzieher können ihr Geld gefahrlos ins Ausland bringen. Sie können es sogar in der Schweiz lassen, wenn Sie es nur von der Bank wegnehmen. Das ist natürlich ein verheerender Eindruck, dass wir in Zukunft Steuerhinterziehung im Umfang von millionenfacher Steuerhinterziehung nicht mehr strafrechtlich verfolgen dürfen.
Dabei hatten die Regierungen in Berlin und in Bern bewusst versucht, Kritikpunkte von SPD und Grünen aufzunehmen. Die Vereinbarung soll die Schweiz für deutsche Steuerhinterzieher unattraktiver machen und sieht unter anderem eine hohe Nachversteuerung für Schwarzgelder aus der Vergangenheit vor. Lag der Korridor bislang zwischen 19% und 34%, sind jetzt mindestens 21% und maximal 41% des Vermögens als Steuer fällig. 10 Milliarden Euro sollen so als Einmalzahlung nach Deutschland fließen, schätzt das Bundesfinanzministerium. Der größte Teil davon ginge an die Länder. Doch der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans von der SPD lässt sich von dieser hohen Summe nicht locken. Er vermutet, dass viele Steuerhinterzieher ihr Vermögen vor Inkrafttreten des Abkommens aus der Schweiz abziehen.
Uns werden Zahlen vorgerechnet, die eigentlich nur dann entstehen können, wenn die Steuerhinterzieher die Zeichen nicht verstehen und in Schockstarre in der Schweiz bleiben. Auf der anderen Seite, und das ist garantiert, verschließt es sämtliche Möglichkeiten der Ermittlungen, die wir bisher hatten.
Während SPD-Chef Gabriel gezielte Ermittlungen gegen Schweizer Banken und die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft fordert, kritisierte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin, dass das Abkommen den deutschen Behörden Rechte verweigere, wie sie US-Behörden hätten. Er sprach sich für eine europäische Lösung aus.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass Deutschland die ganze Zeit versucht, einen Alleingang zu machen, Europa auf diese Weise ausbremst und eine europäische Initiative gegen Steuerhinterziehung, gegen sichere Häfen für Schwarzgeld immer noch blockiert.
Im Regierungslager sorgt das Nein der Opposition für Ärger. Der FDP-Finanzexperte Volker Wissing nannte die Ablehnung unverantwortlich. Der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats Kurt Lauck rief SPD und Grüne auf, auf den Weg der Vernunft zurückzufinden. Aber auch der Bund der Steuerzahler sprach sich für das Abkommen aus, da zweifelhaft sei, ob weitere Nachverhandlungen wirklich zu besseren Ergebnissen führten.
Pro und vor allem kontra deutsch-Schweizer Steuerabkommen. Sigmar Gabriel will das Abkommen im Bundesrat scheitern lassen, weil es, so der SPD-Vorsitzende ja wörtlich, viel zu viele Schlupflöcher enthalte. Nun ist Gabriels Verhalten sicherlich auch auf die diversen Landtagswahlkämpfe mit Blick auf die nächste Bundestagswahl zurückzuführen. Aber nicht nur. Die Kritik ist berechtigt, meint Carsten Schabowski in seinem Kommentar.
Die Zutaten sind klar, ein fades Gericht, viel Gerede und jede Menge Gewürze. Das Steuerabkommen soll schärfer werden, vor allem beim Thema Altvermögen wurde kräftig nachgewürzt. Deutsche, die Schwarzgeld in der Schweiz haben, sollen kräftiger zahlen müssen, per Nachbesteuerung in Höhe bis zu 41%. Und auch auf den Punkt Steuerprüfung kam mehr Pfeffer drauf. Deutsche Beamte auf der Suche nach Steuerbetrügern sollen häufiger in der Schweiz anrufen dürfen. Bis jetzt waren nur knapp 500 Anrufe pro Jahr erlaubt. Klingt zwar scharf, schmeckt aber nicht, vor allem den Bundesländern nicht. Sie wollen im Bundesrat zum Doppelbesteuerungsabkommen laut Nein sagen. Gut so, denn dieses Abkommen ist versalzen und vor allem unfair. Aus vielen Gründen. Mit dem Abkommen soll Schwarzgeld durch quasi Ablasszahlungen reingewaschen werden. Vor allem das widerspricht der Steuergerechtigkeit. In besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung würden Schweizer Schwarzgeldparker besser gestellt als Steuerzahler, die sich bei deutschen Finanzämtern selber anzeigen. Auch dass Steuerhinterzieher dabei anonym bleiben sollen, ist Quatsch. Und dass es weiter Übergangsfristen gibt, ist nicht nachvollziehbar. Steuerflüchtige haben so die Chance, ihr Geld in andere Steueroasen zu bringen. Und dass deutsche Behörden weiterhin nur in Ausnahmefällen Fragen stellen dürfen, auch das kann nicht schmecken. Die SPD fordert zu Recht eine systematische Zielfahndung gegen Schweizer Banken, um härter gegen Steuerflucht vorzugehen. Die Länder haben recht, dass sie diesem Abkommen keine Chance geben wollen, durch den Bundesrat zu kommen. Selten zuvor war ein eher langweiliges Thema wie Steuerabkommen so gesprächswertig. Die Politik hat also nun die Chance, Steuerpolitik für alle gerecht erscheinen zu lassen. Selten hatten wir auch die Möglichkeit zu sehen, ob Politiker auch bei ihrer Meinung bleiben. Die Bundesländer haben sich mit ihrem Nein nämlich auch angreifbar gemacht. Trotz allem ist das Abkommen auch für die Opposition durchaus appetitlich. Es geht um viel Geld. Die Gesamteinnahmen allein aus dem Schwarzgeld werden fürs kommende Jahr auf etwa 10 Milliarden Euro geschätzt und die Länder sollen durch die ebenfalls nachverhandelte Einbeziehung der Erbschaftssteuer zusätzliche Einnahmen haben. Wir dürfen also gespannt sein, ob vor allem die rot-grünen Bundesländer dem Geld widerstehen können. Ich hoffe, es bleibt beim Nein, denn auch das Nachwürzen nützt nichts, wenn ein Steuergericht verdorben ist.
Carsten Schabowski kommentierte das Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und damit zu unserem nächsten Thema, Günter Grass. Gestern war sein Gedicht »Was gesagt werden muss« in mehreren Zeitungen veröffentlicht worden. Es befasst sich mit dem Konflikt um das iranische Nuklearprogramm und mit der Rolle Israels. Israel gefährde den Weltfrieden, so schreibt der Literaturnobelpreisträger. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat sich heute zu dem Gedicht geäußert, Zitat, »Die schändliche moralische Gleichstellung Israels mit dem Iran«, einem Regime, das den Holocaust leugnet und mit der Vernichtung Israels droht, sagt wenig über Israel, aber viel über Herrn Grass aus. Zitat Ende. Und Benjamin Netanyahu ist einer von sehr vielen Kritikern, die sich seit gestern zum Grass-Gedicht geäußert haben. Heute nun hat Günter Grass in einem Interview mit dem NDR selbst Stellung genommen. Einzelheiten von Julia Jakob.
In seinem idyllischen Atelier in der Nähe von Lübeck machte sich der 84-Jährige erst einmal bequem, in obligatorischer Korthose. Denn bevor Günter Grass Rede und Antwort steht, liest er sein Gedicht »Was gesagt werden muss« vor.
Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte.
Massive Kritik erntete Günter Grass für dieses Gedicht. Neben Einseitigkeit und Antisemitismus wurden Grass auch Unsachlichkeit und Verdrehung der Tatsachen vorgeworfen. Und mit dieser Kritik tut sich Grass sehr schwer. Er fühlt sich missverstanden.
Es ist mir aufgefallen, dass in einem demokratischen Land, dem Pressefreiheit herrscht, eine gewisse der Gleichschaltung der Meinung im Vordergrund steht. Nicht? Es ist eine Weigerung, auf die Inhalte, die Fragestellungen, die ich hier anführe, überhaupt einzugehen. Es werden alte Klischees bemüht und es ist zum Teil ja auch verletzend. Nicht? Es ist, wird sofort, was ja auch zu vermuten war, mit dem Begriff Antisemitismus gearbeitet. Ich bin zum Beispiel in einer der Springer-Zeitungen stand der ewige Antisemit. Nicht? Ich meine, das ist eine Umkehrung des ewigen Juden. Das ist schon verletzend und ist demokratischer Presse nicht würdig.
Grass möchte als warnender Rufer gesehen werden, als der, der die Dinge beim Namen nennt. Bewusst habe er sein Gedicht deswegen auch »Was gesagt werden muss« genannt.
Aber sehen Sie, ich rede in diesem Gedicht über Dinge, die nicht zur Sprache kommen. Dazu gehört vor allen Dingen, dass Israel seit vielen Jahren eine Atommacht ist, mit einer Vielzahl von atomaren Sprengköpfen. Das wird dauernd verschwiegen von der israelischen Regierung. Und von uns wird das Schweigen mitgetragen. Das wollte ich aussprechen. Die Tatsache, dass der Regierungschef im Iran in Reden den Völkermord leugnet, die Existenz, das Existenzrecht von Israel bezweifelt, verbal um sich schlägt, ist bekannt. Ja, das muss ich nicht extra erwähnen. Ich nenne ihn deshalb einen Maulheld.
Auslöser für das Gedicht sei der Besuch von Netanyahu in Washington gewesen, als Israel darauf bestand, dass es zur Selbstverteidigung den Erstschlag führen kann.
Das wurde ihm zugestanden. Das ist im Grunde die Aufkündigung eines diplomatischen Verhaltens, das uns zum Beispiel in Europa über 6 Jahrzehnte den Frieden erhalten hat. Solange gesprochen wird, wird nicht geschossen. Und das ist das eine Element und auslösende Element. Und das andere war die Lieferung eines 6. U-Bootes an Israel, quasi deklariert. Das sind Dinge, die mich hellhörig gemacht haben und misstrauisch gemacht haben und die mit dazu beigetragen haben, Dinge beim Namen zu nennen.
Grass kann die Kritik an sich und seinem Gedicht nicht nachvollziehen. Und er wirkt auch nicht sehr bereit dazu. Hier fühlt sich einer missverstanden, der es doch nur gut meinen will.
Soweit Julia Jakob über das Interview mit Günter Grass. Und der Literaturnobelpreisträger wird heute Abend um 23 Uhr auch in den Tagesthemen auf Fragen von Tom Buro antworten. 18.45 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Unübersichtlich ist die Situation in Mali seit dem Militärputsch am 21. März. Es entstand ein Machtvakuum in dem westafrikanischen Land und in dieses Vakuum hinein sind Gruppen der Tuareg gestoßen mit einer Offensive im Norden Malis. Diese Offensive ist nun offenbar beendet. Die Tuareg haben eine Waffenruhe verkündet. Es gibt aber auch noch radikale Islamisten, die das Land in Teilen beherrschen, die sogenannten Salafisten. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat Sanktionen gegen das Militärregime verhängt und die Auswirkungen, die bekommen vor allem die Zivilisten zu spüren. Einzelheiten von Marc Dugge.
Besonders dramatisch ist die Lage in Gao, einer wichtigen Handelsstadt im Norden Malis. Seitdem die Rebellen die Stadt eingenommen haben, gehen Lebensmittel und Benzin zur Neige. Geschäfte wurden geplündert, Märkte sind geschlossen. Viele fürchten, dass es bald auch kein Wasser und keinen Strom mehr geben wird. Schon sind viele Menschen aus dem Norden des Landes geflüchtet, auch Fatoumata Touré aus Timbuktu. Sie hat es mit ihrer Familie in die Hauptstadt Bamako geschafft. Doch auch dort spitzt sich die Lage zu. Die Sanktionen der ECOWAS bekämen die Menschen schon jetzt zu spüren, sagt sie. Die Preise für Treibstoff sind schon gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Lebensmittelpreise aus. Aber ich halte die Sanktionen gegen die Junta trotzdem für eine gute Sache. Denn die Militärs haben sich nicht an die Spielregeln der ECOWAS gehalten. Da müssen wir jetzt eben durch. Am vergangenen Montag hatte die ECOWAS ein Handelsembargo gegen Mali verhängt. Seitdem haben die Nachbarstaaten die Grenzübergänge zu Mali dicht gemacht. Nur eines von vielen Mitteln, mit denen die ECOWAS die Militärjunta wirtschaftlich austrocknen will. Usman Maiga fürchtet sich vor den kommenden Wochen. Er studiert Politikwissenschaft in Bamako. Wir haben zum Glück noch einige Vorräte. Die nächsten ein, zwei Wochen halten wir schon noch durch. Aber es gibt andere, die haben nichts mehr. Sie müssen sich irgendwie durchschlagen, wohingegen sich einige Beamte schon vor dem Embargo eingedeckt haben. Ich spüre nicht mehr die Solidarität, die uns Malier immer ausgezeichnet hat. Nach den Plünderungen der letzten Wochen sind viele Menschen völlig mittellos. Vor zwei Wochen hatte sich eine Gruppe von Militärs in Bamako an die Macht geputscht. Sie setzten den amtierenden Präsidenten ab, warfen ihm Inkompetenz im Kampf gegen die Rebellen vor. Viele Malier haben den Putschisten am Anfang applaudiert. Doch seit die Militärs am Ruder sind, hat sich die Lage alles andere als verbessert. Im Gegenteil, wie Dominosteine sind die wichtigsten Städte im Norden Malis gefallen. Heute sind sie in der Hand von Tuareg-Rebellen und radikalen Islamisten. Zwei Gruppen mit sehr unterschiedlichen Forderungen. Während die Tuaregs für einen eigenen Staat kämpfen, wollen die Islamisten in Mali ein Kalifat errichten. Die Putschisten bekommen immer mehr Gegenwind, auch im eigenen Land. Deswegen hatten sie am vergangenen Wochenende eingelenkt und angekündigt, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Die Militärs wollten nur übergangsweise bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen an der Macht bleiben. Den Zeitungsherausgeber Chahana Takiu aus Timbuktu hat das nicht beeindruckt. Wenn man eine Verfassung wiederherstellt, dann respektiert man sie. Es gibt in der Verfassung keine Übergangsszenarien. Was den Norden angeht, bin ich zwar sehr beunruhigt, aber auch vorsichtig optimistisch, denn die Rebellen können nicht auf ewig den Norden kontrollieren. Ich hoffe dabei vor allem auf Kräfte von außen. Nur sie können es schaffen, dass der Norden befreit wird, entweder durch Dialog oder durch Gewalt. Die ECOWAS will heute in Abidjan über einen möglichen Militäreinsatz in Mali beraten. Deren Eingreiftruppe wurde bereits in Alarmbereitschaft versetzt. Doch dass eine 2000 Mann starke Truppe es schaffen kann, den riesigen Norden Malis zu kontrollieren, das gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Krise in Mali hat vermutlich gerade erst angefangen.
Wie verzweifelt und gedemütigt muss dieser Grieche gewesen sein, ein pensionierter Apotheker. Er hat sich gestern mitten in Athen erschossen, weil er Schulden hatte. Danach, nach diesem Selbstmord, kam es zu massiven Protesten auf dem Syntagmaplatz. Christian Buttgereit berichtet.
Ja. Das Gedenken an den Selbstmord des 77-Jährigen begann friedlich mit Sprechchören und einem Motorroller-Korso. Auf dem zentralen Syntagma-Platz hatten sich etwa 1500 Menschen versammelt. Einige von ihnen zündeten am Ort des Suizids vor dem griechischen Parlamentsgebäude Kerzen an. Andere machten für den Tod des pensionierten Apothekers lautstark die Regierung verantwortlich. Die Situation eskalierte, als ein Demonstrant mit einem Absperrgitter einen Polizisten angriff. Die Polizei schlug mit Gummiknüppeln auf den Angreifer ein, dann warfen die etwa 10 bis 15 vermummten Demonstranten Steine und Molotow-Cocktails. Die Polizisten schossen mit Blendgranaten und Tränengas zurück. Dabei seien eine Journalistin und ein Demonstrant verletzt worden, sagte später ein Krankenhaussprecher. Die Lage beruhigte sich dann verhältnismäßig schnell. Der 77-Jährige hatte sich gestern Morgen auf dem Syntagma-Platz das Leben genommen. Augenzeugen berichteten, er habe sich mit einer Pistole in den Kopf geschossen. Er soll sofort tot gewesen sein. Nach Polizeiangaben hinterließ der Mann einen Brief. Darin macht er die Finanzlage für seine Tat verantwortlich. Er gehe, heißt es in dem Brief, bevor er seinem Kind zur Last falle und im Müll suchen müsse. Und die Regierung mache es ihm unmöglich, von seiner Rente zu leben, obwohl er 35 Jahre lang dafür eingezahlt habe. Ministerpräsident Lukas Papadimos äußerte sich schriftlich zum Selbstmord des pensionierten Apothekers. Es sei tragisch, dass sich einer der Bürger das Leben genommen habe. In diesen schwierigen Momenten für Gesellschaft, Regierung und Bürger müssten Menschen, die in Not sind, unterstützt werden, erklärte Papadimos. Psychiater schätzen, dass sich in Griechenland seit Ausbruch der Finanzkrise 2009 etwa 1500 Menschen das Leben genommen haben. Das wären 20% mehr Selbstmorde als vor der Krise. Es sei jedoch nicht klar definierbar, inwiefern die Finanzkrise alleiniger Grund für diese Selbstmorde sei, heißt es von Seiten der Psychiater. Der griechische Gesundheitsminister Andreas Lovardos hatte vor einigen Wochen sogar von 40% mehr Selbstmorden gesprochen.
Erneut wurden nun in Nordrhein-Westfalen Eier gefunden, die mit PCB belastet sind, einem dioxinähnlichen Stoff, der Krebs erregen kann. Diese Eier wurden in Duisburg auf zwei Höfen gefunden und die beiden Höfe wurden entsprechend gesperrt. Einzelheiten zur aktuellen Lage nun von Benjamin Sartori.
Nach den jüngsten Dioxinfunden in Eiern in Nordrhein-Westfalen hat das dortige Verbraucherschutzministerium die Stadt Duisburg kritisiert. Sie hätte aus Sicht der Düsseldorfer Behörde schneller eingreifen müssen, sagt der zuständige Fachabteilungsleiter Peter Knietsch.
Es ist so, dass die Proben in Duisburg nach unserer Erkenntnis im Februar genommen worden sind, dass wohl am 20. März die entsprechenden Ergebnisse bei der Stadt Duisburg vorlagen. Die Betriebe sind dann nicht unmittelbar gesperrt worden, sondern das ist auf Veranlassung des Ministeriums gestern erfolgt. Wir ermitteln zurzeit, warum das in Duisburg nicht unverzüglich erfolgt ist und werden dann gegebenenfalls auch die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen.
Die Stadt Duisburg prüft den Vorgang derzeit. Offenbar habe ein Mitarbeiter die Laborwerte zunächst nicht als bedenklich eingestuft. Das mag auch daran liegen, dass beide Duisburger Höfe so untypisch für Lebensmittelskandale sind. Der eine Betrieb ist ökozertifiziert, bei dem anderen handelt es sich um einen Projekthof der Arbeiterwohlfahrt, der unter anderem Stadtkindern das Landleben näher bringen soll. Eier werden nur nebenbei verkauft, die Hühner leben in Freilandhaltung. Dementsprechend überrascht zeigte sich der Projektleiter des Hofes, Karl August Schwarthans.
Dann hat man uns einfach beruhigt, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Und wir sind also gestern Abend doch unerwarteterweise plötzlich damit konfrontiert worden, dass wir keine Eier mehr verkaufen dürfen. Und das werden wir auch selbstverständlich so realisieren.
Proben sollen nun zeigen, wie das Dioxin in die Eier gelangte. Zwar wird auch das Futter der Tiere untersucht, als wahrscheinlicher gilt in den Duisburger Fällen aber derzeit der Weg über den Boden. Ob am Ende die benachbarte Ruhrgebietsindustrie die hohen Werte verursachte, muss noch geklärt werden. Erste Ergebnisse soll es frühestens in der Woche nach Ostern geben. Nach wie vor hält es das Ministerium jedenfalls für unwahrscheinlich, dass die Dioxinfunde bei Eiern aus Ostwestfalen etwas mit den Funden in Duisburg zu tun haben könnten.
Ich sehe keinen Zusammenhang. Beide betroffenen Gebiete liegen hunderte von Kilometern entfernt. In beiden Fällen gibt es ganz unterschiedliche Dioxinmuster. Es ist so, dass die Futtermittellieferanten unterschiedlich waren. Also es gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass es irgendeine Verbindung zwischen den Fällen in Duisburg und dem Fall in Minden-Lübbeck gibt.
Unterdessen äußerten sich mehrere Experten beschwichtigend, was die Gefahr der Dioxineier betrifft. Ein Verzehr sollte zwar vermieden werden, letztlich müsste man aber schon sehr viele belastete Eier essen, um seine Gesundheit zu gefährden. Beim vergangenen Dioxinskandal 2011 war in den verseuchten Eiern in etwa so viel Dioxin enthalten, wie ein Mensch ohnehin am Tag durch Reststoffe in anderen Lebensmitteln zu sich nimmt. Informationen über die betroffenen Eier hat das nordrhein-westfälische Verbraucherschutzministerium im Internet zusammengestellt.
Kritik an der katholischen Kirche gibt es in großem Umfang und der Ruf nach Reformen wird lauter, auch in den eigenen Reihen, so zum Beispiel in Österreich bei katholischen Priestern. Papst Benedikt XVI. Hat nun die traditionelle Gründonnerstagsmesse zum Anlass genommen, auf diese Kritik zu reagieren. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Am Gründonnerstag versammeln sich traditionell tausende Priester im Petersdom, um gemeinsam mit dem Papst die Messe zu feiern. Es ist der Tag, an dem die Priester ihr Weiheversprechen erneuern. Dass dazu auch der Gehorsam zählt, daran erinnerte Papst Benedikt die Geistlichen in diesem Jahr in ungewöhnlich deutlicher Form. Vor kurzem hat eine Gruppe von Priestern in einem europäischen Land einen Aufruf zum Ungehorsam veröffentlicht und dabei gleichzeitig auch konkrete Beispiele angeführt, wie dieser Ungehorsam aussehen kann. Zum Beispiel in der Frage der Frauenordination, zu der der selige Papst Johannes Paul II. In unwiderruflicher Weise erklärt hat, dass die Kirche dazu keine Vollmacht vom Herrn erhalten hat. Der Adressat dieser päpstlichen Ermahnung ist leicht zu identifizieren. Es handelt sich um eine Initiative von etwa 300 Priestern aus Österreich, die einen Aufruf zum Ungehorsam veröffentlicht haben. Die Initiative genießt auch in Teilen der deutschen katholischen Kirche Sympathien. Ihre Anliegen sind die altbekannten Forderungen reformorientierter Katholiken, die Zulassung von Frauen zum Priesteramt, die Abschaffung des Zölibats, mehr Ökumene, mehr Rechte für Laien in der Kirche. Benedikt XVI. Sieht darin den, so wörtlich, verzweifelten Drang, die Kirche nach unseren Wünschen und Vorstellungen umzuwandeln. Wir wollen den Autoren dieses Aufrufs glauben, dass sie die Sorge um die Kirche umtreibt, dass sie überzeugt sind, der Trägheit der Institutionen mit drastischen Mitteln begegnen zu müssen, um neue Wege zu öffnen, die Kirche wieder auf die Höhe des Heute zu bringen. Aber ist Ungehorsam wirklich ein Weg? Eine rhetorische Frage. Benedikt lehnt die Reformanliegen der Priesterinitiative strikt ab und betont, all das habe nichts mit erstarrten Traditionen zu tun. Es gehe um den wahren Gehorsam gegen die Eigenwilligkeit des Menschen. Wir verkünden nicht private Theorien und Meinungen, sondern den Glauben der Kirche, deren Diener wir sind. Bereits bei seinem letzten Besuch in der deutschen Heimat im September 2011 in Freiburg erteilte Papst Benedikt allen Reformwünschen eine deutliche Absage. Die eigentliche Krise der Kirche sei keine Struktur, sondern eine Glaubenskrise, sagte der Papst damals.
Soweit Tillmann Kleinjung. Frankreich ist das Land der Atomkraft und 80% des Stroms stammt aus nuklearer Energie. Immer wieder kommt es zu Störfällen in den Kernkraftwerken. Viele der 58 Reaktoren sind einfach veraltet. Und heute nun hat es gebrannt in der Normandie im Atomkraftwerk Penly. Einzelheiten aus Paris von Ann-Christine Heckmann.
Gegen Mittag wurde im Atomkraftwerk Penly in der Normandie Feueralarm ausgelöst. Grund war eine Rauchentwicklung in einem der beiden Reaktoren. Dieser wurde nach Angaben des Betreibers EDF automatisch ausgeschaltet. Die Feuerwehr habe zwei kleinere Brände in dem Reaktorgebäude Penly 2 gelöscht. Brandgefahr bestehe zur Stunde nicht mehr. Ursache sei möglicherweise heißes Öl gewesen, das an einer Pumpe ausgelaufen war. Derzeit wird untersucht, wie genau es zu dem Feuer kommen konnte. Nach Unternehmensangaben hat es keine Verletzte gegeben. Auch habe der Zwischenfall keine Auswirkungen auf die Umwelt. Die Anlage musste nicht evakuiert werden. Bislang wurde auch keine Sicherheitszone um das Atomkraftwerk eingerichtet. Möglicherweise kann der Reaktor in einigen Tagen wieder ans Netz. Das Atomkraftwerk Penly befindet sich am Ärmelkanal. An diesem Standort soll bald ein zusätzlicher Reaktor gebaut werden, der sogenannte ÖPR der dritten Generation.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Abend und ein schönes Osterwochenende.